Gunther Glick ging wie auf Wolken, als er dem Camerlengo aus der Sixtinischen Kapelle folgte. Er und Cinita hatten soeben die Live-Übertragung des Jahrzehnts gemacht. Der Camerlengo sprach ihn an. »Ich habe die Gardisten gebeten, mehrere Fotos für sie herauszusuchen. Bilder von den ermordeten Kardinälen sowie von seiner Heiligkeit. Es sind keine angenehmen Bilder. Trotzdem möchte ich sie bitten, die Bilder in die ganze Welt auszustrahlen.« Gunther fühlte sich, als wäre im Vatikan die ewige Weihnacht ausgebrochen. »Sind Sie sicher, Monsignore?« Der Camerlengo nickte. »Man wird Ihnen außerdem das Live-Bild von der Überwachungskamera zeigen, auf dem der Antimateriebehälter mit dem Countdown zu sehen ist. Die Illuminati werden bald herausfinden, dass sie diesmal entschieden zu weit gegangen sind.« Die erstickende Dunkelheit war einmal mehr zurückgekehrt. Wie ein sich wiederholendes Thema in einer dämonischen Symphonie. Kein Licht, keine Luft, kein Ausweg. Sein eingequetschter Ärmel war glücklicherweise freigekommen, als der Sarkophag gänzlich heruntergefallen war. Trotzdem war es ihm nicht gelungen, den Sarkophag auch nur einen Millimeter anzuheben. »Heb dieses verdammte Ding hoch«, sagte er laut zu sich selbst und drückte noch fester gegen den Sarkophag. Diesmal gelang es ihm, das Gebilde einen halben Zentimeter anzuheben. Dann krachte der Kasten wieder herab. Langton lag ächzend im Dunkeln und dachte daran, dass er inmitten menschlicher Knochen lag. Ihm wurde übel und Schauer rannen ihm über den Rücken. Dann kam ihm ein Gedanke. Er tastete blind im Sarkophag umher und fand schließlich, was er suchte. Einen Knochensplitter. Er brauchte einen Keil. Wenn es ihm gelang, den Sarkophag zu heben und das Knochenstück unter den Rand zu schieben, kam vielleicht genügend Luft hinein. Langton rückte sich in die richtige Position, drückte das spitze Ende des Knochenstücks gegen den Spalt am Boden und positionierte sich so, dass er es mit der Schulter an Ort und Stelle halten konnte. Vorsichtig hob er beide Hände und legte sie gegen den Innenboden des Sarkophags. Einmal mehr stieg Panik in ihm auf. Es war das zweite Mal an diesem Tag, dass er ohne Luft in der Falle saß. Er nahm all seine Kräfte zusammen und drückte gegen den Sarkophag. Das Behältnis hob sich für einen kurzen Augenblick und der Knochensplitter rutschte in den sich weitenden Spalt. Als der Sarkophag sich senkte, zerschmetterte er den Knochen. Doch ein kleiner Schlitz war geblieben, durch den Licht drang. Er blickte auf seine schwach leuchtende Uhr. 9:50. Langton spielte seine letzte Karte aus. Mit zitternden Fingern hantierte er an den winzigen Einstellungen der Uhr. Während sein Bewusstsein langsam schwand, übermannten ihn die alten Ängste. Es war der Albtraum, der ihn seit seiner Jugend verfolgte, und alles stürzte wieder auf ihn ein. »Die Blumen sind wunderschön, wie Gemälde«, dachte der kleine Robert Langton und rannte lachend über die Wiese. Er fand einen leuchtenden Frauenschuh, die schönste Blume in ganz New Hampshire, und griff danach. Als mit einem Knacken die Erde unter ihm nachgab. Er prallte mit dem Gesicht zuerst aufs Wasser und versank in schwarzer Tiefe. Irgendwie fand er instinktiv zur Oberfläche zurück. Er zappelte im Wasser und tastete vergeblich die Wände nach einem Halt ab. Er war durch eine alte Brunnenabdeckung gefallen. Er schrie um Hilfe, doch seine Schreie hallten unbeantwortet durch den engen Schacht. Er rief wieder und wieder. Die Nacht brach herein. Taubheit trat ein, während er wassertretend in den Tiefen des Abgrunds verharrte. Visionen von einstürzenden Wänden quälten ihn, Mauern, die ihn lebendig begruben. Seine Arme schmerzten vor Erschöpfung. Als die Rettungsmannschaft eintraf, fand sie den Knaben fast bewusstlos. Er hatte mehr als 5 Stunden wassertretend im Schacht verbracht.